Ja, also zumindest ich habe ja in der Vergangenheit immer mal wieder so hochtrabend gesagt, wir schreiben keine Angebote, wir schreiben nur Auftragsbestätigungen. Ganz besonders in der letzten Zeit muss ich Angebote schreiben. Das bleibt nicht aus, muss gemacht werden. Aber wie mache ich es denn jetzt? Es gibt ja jetzt verschiedene Möglichkeiten. Stundenlohn, auch da haben wir gesagt, machen wir nicht. Mehr Angebotsstrategie. Was ist denn der Weg?
Ich bleibe noch dabei, dass wir keine Angebote schreiben.
Also bei mir ist es tatsächlich so, in den seltensten Fällen ist das Angebot einfach genug, um im ersten Gespräch tatsächlich zu einem Abschluss zu kommen. Ja, also es ist so komplex, dass ich die Optionen, die es dann braucht, zusammenstellen muss. Und das passiert halt einfach am besten im Angebot. Und es braucht dann in der Regel auch einen zweiten Termin, wo dieses Angebot präsentiert wird. Alternativ kann man es schicken. Wäre auch ein Punkt, den wir diskutieren könnten,
Kann
weil
man machen, man kann es aber auch lassen, ja.
das funktioniert in den wenigsten Fällen. Warum, können wir gleich sprechen. Aber ich brauche halt einfach, du sagst im Sogverkauf immer, komm zum Ende, nutze die Gunst des Moments, ja, wenn der Kunde kaufen will. Ja, das geht eben bei mir nicht. Das heißt, ich muss diese Energie im zweiten Gespräch wieder hochfahren und den Kunden dahin kriegen, wo er im ersten Gespräch war, wo in der Regel dann der Abschluss stattfindet.
Also ich glaube, da muss man wieder in den Sogverkauf kommen. Also ich will ja wahrscheinlich wieder ein bisschen was in
Was?
Vergessenheit geraten, ne?
Was ist denn in Vergessenheit? Ja, dann klär mich mal auf. Wo habe ich
Also
denn wieder akute Amnesie?
ist dem Alter geschuldet, ja. Ich meine, Runde ist ja jetzt bald wieder, also in der Hinsicht.
Ja, wieder, ja, genau.
Ja, dafür wird der runde Bauch wird weniger durch den ganzen Sport, aber dafür kommt beim Alter was Rundes dazu. Ja, ist
Lass uns
doch
wieder
schön.
zum Thema zurückkommen jetzt hier. Keine Gemeinheiten, keine Altersdiskriminierung
Hey,
hier
ich hatte dich
bitte.
gerade gelobt für den weniger runden Bauch,
Ja,
ja.
ja,
So.
ja, ich, ich, ja, ja.
Okay,
Ist
also
okay.
komm zurück zum Angebotsthema. Also, du sagst, man muss im ersten Gespräch zum Abschluss kommen. Das sage ich ja gar nicht, sondern ich sage,
Sollte. Nicht muss, sollte.
ja, von mir sollte, aber das sollte macht ja auch nur Sinn, wenn es halt sinnvoll ist. Ich gebe
Ja.
dir, und das erkläre ich auch immer wieder, auch im Sogverkaufsseminar, es gibt im Prinzip einen natürlichen Zeitpunkt, wo du das Gespräch unterbrichst und in ein zweites Gespräch reingehst. Und da gibt es nur einen Zeitpunkt und nicht zwei oder drei. Ja? So. Wenn wir jetzt nochmal durchgehen, was haben wir für Phasen im Verkaufsgespräch? Ja? Also wir haben Vorbereitung und Anbahnung, das haben wir alles davor, aber im Gespräch, wir starten ja mit dem Thema Bedarfsermittlung und Beziehungsaufbau. Das ist ja eine Phase, die sich nicht voneinander trennen lässt. Dann kommt im Prinzip die Präsentation der Lösung, dann kommt Angebot, dann kommt Abschluss. Ja? So, das sind so die vier Phasen, die quasi mehr oder weniger in einem Gespräch stattfinden. Und wenn du nach einer vernünftigen Bedarfsermittlung und dem Beziehungsaufbau feststellst, Problem ist verstanden, Kunde hat gesagt, das war alles, über was wir sprechen wollen, passt, und du merkst, du kannst nicht direkt lösen,
Ja.
dann ist hier der Zeitpunkt, aus dem Gespräch rauszugehen und sagen, Herr Müller, vielen Dank für die ganzen Ausführungen, das für die Details, bla bla bla, ein bisschen nett verpackt. Um Ihnen jetzt nicht irgendein Standardangebot unterbreiten zu müssen oder zu wollen, weil einfach die Sache, um die es geht, die ist zu wichtig, zu wertvoll, das, was Sie tun, ist zu, also ein bisschen nett verpacken, würde ich jetzt vorschlagen, wir vertagen jetzt das Gespräch. Ich mache mir in Ruhe Gedanken, komme dann mit einem Angebot wieder auf Sie zu,
Ja.
wenn ich verpackt habe, und wir sprechen dann quasi die Lösung durch, die nur für Sie oder individuell für Sie angepasst gemacht ist, was auch immer. So, also in das Gesprächsthema ergibt sich ja aus dem Kontext, wie man es formuliert. Das Wichtigste an der Stelle ist halt, dass ich jetzt nicht nur sage, wir gehen jetzt raus und hören auf, sondern dass ich natürlich jetzt einen konkreten Folgetermin schon vereinbare.
Ja,
So. Warum an dieser Stelle und nicht zum Beispiel, du könntest ja auch sagen, hey, die Lösung wird so und so aussehen, vielleicht ungefähr grob plus minus, das könnte man ja machen und das machen ja auch viele leichtfertigerweise. Wenn ich an der Stelle jetzt so ein bisschen in die Lösung reingehe, also im Prinzip mehr oder weniger so sage, wie es grob abläuft und vor allen Dingen, was vielleicht dir rauskommen wird. Dann baut sich ja diese Emotion auf, dann will der Kunde dieses haben wollen, weil er merkt jetzt endlich, wenn er von dir die Lösung bekommt, dass dann hinten raus das Leben endlich besser wird. Ja? Dass das passieren wird, was er sich vorstellt, und zwar jetzt nicht nur als Ergebnis aus deiner beispielsweise Beratung oder Umsetzung, sondern dass er dann dieser Erfolg aus deiner Beratung Umsetzung dazu führt, dass er vielleicht mehr Geld verdient und dadurch weniger arbeiten muss und deswegen mit seiner Frau und Family mehr in Urlaub fahren kann. Das ist ja das, was er eigentlich will. Und in dem Moment, wo ich in diese Lösung einsteige und dieses, ah, der kann mir das lösen, da ist, da kann ich endlich wieder in Urlaub fahren. Diese Emotionen, wenn du die jetzt aufbaust und dann sagst so, und jetzt machst dann die Bücher zu, und sagst, ich melde mich nächste Woche wieder, dann hast du ein Problem, kannst du es in der nächsten Woche diese Emotion des Haben-Wollens nicht mehr aufbauen. Nicht ja. genauso gut.
Ja.
Und deswegen, wenn es nicht geht, dass du jetzt die Lösung präsentieren kannst, weil du sie schon noch gar nicht selber fertig hast, weil es vielleicht nicht geht aufgrund der Komplexität, dann musst du vor der Präsentation der Lösung aussteigen, machst dir Gedanken, machst einen Folgetermin, wie gesagt vorher, machst dir Gedanken, präsentierst dann in der nächsten Woche oder übernächsten Woche, was auch immer, präsentieren live vor Ort idealerweise oder zumindest in einem Videomeeting, zweitbeste Option, aber halt nicht die beste. Zeigst wieder nochmal auf, Messbarkeit, was es bringen wird, was es dann halt, was es kostet, stellst es gegenüber und so weiter und so fort, Dinge, die wir schon tausendmal besprochen haben. Und dann wird der Kunde diesen zweiten Gespräch dann auch kaufen. Ja. Und dann bleibe ich dabei, wir brauchen keine Angebote schreiben. Wir erstellen natürlich eine Lösung und wir sagen, zeigen ihm auf, wie es geht. Und dann kann er dazu Ja oder Nein sagen und dann schickst du eine Auftragsbestätigung hinterher, fertig und das Thema erledigt.
So, und was du jetzt geschildert hast, impliziert natürlich, dass du dieses Angebot, was du im Idealfall modular zusammenbaust, ja, nicht schickst,
ja,
bevor du es präsentiert hast. Und das war das, was ich vorher meinte. Nein, nicht schicken. Weil dieses Angebot, damit bist du nicht fertig. Das Angebot verkauft nicht. Du verkaufst das Angebot. Und wenn du schickst, passiert eines. Der Kunde liest es, versteht es nicht, interpretiert es miss. Der Kunde
liest es noch nicht mal.
Du musst davon ausgehen, vor allem, dass die Zeit, die zwischen dem ersten Gespräch und dem Angebotspräsentationstermin besteht, dass der Kunde diese Zeit sehr wahrscheinlich bei komplexen Situationen auch nutzen wird, um noch mit anderen Leuten zu sprechen. Das heißt, das ist zumindest meine Erfahrung, du musst in diesem Angebotstermin, der dann stattfindet, und deinem Angebot einen Wert schaffen, der deutlich über dem liegt, was jemand anders anbieten wird. Das ist bei mir ganz besonders relevant, weil ich bin leider in der Branche unterwegs, wo viele Leute sehr leichtfertig viel versprechen, billig anbieten. Ich sage bewusst billig, nicht preiswert. Und du musst dich halt einfach abheben.
Ja. Aber da sind ja mehrere Aspekte drin, auf die wir nochmal schauen dürfen. Du hast ja gesagt, dieses Modular aufbauen, das ist super. Ich sage jetzt mal wie bei einem Bäcker, ja, verkauft der 12 Stücken Torte als die ganze Torte auf einmal. Zumindest mal auf lange Sicht der bessere Weg. Es gibt eigentlich nur einen Grund, es nicht zu tun, dass dein Kuchen halt scheiße ist, ja. Ja, dass er einfach nichts taugt. Wenn deine Dienstleistung nichts wert ist, dann musst du natürlich gleich versuchen, die ganze Torte auf einmal zu verkaufen.
Ja.
So.
Ja.
Das ist ja nicht dein Thema, aber deswegen jetzt das nur nochmal für den Hörer quasi, um es rauszuarbeiten. Dazu das Thema gesagt, dass der Kunde, wenn er es bekommt, das liest, vielleicht nicht versteht. Ich würde behaupten, der liest das gar nicht. Weil der Kunde kriegt zwar die E-Mail, dann macht er liest vielleicht grob den Text, macht den Anhang auf, scrollt ganz nach unten,
kurz vor AGBs
hört er auf, schaut auf den Preis,
bildet
sich ein Urteil und wenn er überhaupt danach nochmal was weiterliest, dann hat er schon seine Bewertung aber getroffen und sagt, nee, ist mir zu teuer oder ist mir zu billig, kann ja auch sein, und sucht dann nach Gründen der Rechtfertigung für sich. So. Großer Fehler, niemals Angebote bitte schicken. Also, kannst du natürlich gerne tun, aber dann, lieber Hörer, dann wird halt auch nichts passieren.
Ich würd gern hier einhaken. Bitte halt den Gedanken fest.
Ja, ich versuch's.
Ich mache ja nicht alles richtig. Ja, natürlich habe ich Angebote schon geschickt. Letzte Woche haben wir über das gesprochen. Ich bin der Meinung, ich habe da ein D und will schnell zum Punkt kommen und möglichst schnell was präsentieren. Und dann sehe ich in den Analytics-Daten des Sales-Portals, dass der Kunde da 17 Sekunden über dieses Angebot geguckt hat. Und da hat er nämlich genau in diesen 17 Sekunden genau das gemacht, was du gerade geschildert hast. Er ist runtergescrollt, hat sich den Preis angeguckt, hat kurz überlegt, nochmal angeguckt und hat das Angebot dann zugemacht und nichts mehr gesagt. Also, ja. Mir passiert dieser Fehler, ich würde jetzt sagen, nicht mehr regelmäßig, aber hin und wieder doch, immer mal wieder. Ja, also, bitte jetzt zurück zum Text, Andreas, Gedanken.
Ja, ganz kurz, aber da mag ich mit auch noch schnell was zu sagen, aber du bist halt auch wieder technisch in einer anderen Liga unterwegs, wo die meisten gar nicht sind. Die wissen ja gar nicht, ob der Kunde es überhaupt geöffnet hat und geschweige denn wie lange. Das ist natürlich technologischer Wettbewerbsvorsprung, weil wenn du natürlich dann kurz danach auch anrufst, dann hast du natürlich einen riesen Vorteil. Also das nur mal als Gesprächsthema, wer sich mit Herrn Lüthers mal darüber unterhalten möchte, herzlich gern, kann ich nur empfehlen, weil das ist natürlich ein Vorteil, den hast du normalerweise nicht. Das ist ja so, ach, wie witzig, musste gerade an sie denken, dass sie ausgerechnet jetzt anrufen. Ja, nur das passiert halt manchmal per Zufall oder hast du es halt systemseitig, dann kannst du es natürlich auch initiieren. Ach, so. Was ich sagen wollte ist, also wir haben, wenn der Kunde das Dokument überhaupt öffnet, dann scrollt er zum Preis, bildet sich ein Urteil. Erstens. Zweitens, du hast es angesprochen, er spricht vielleicht mit dem Wettbewerb nach unserem Gespräch. Das heißt, der Wettbewerb macht ihn irgendwie schlauer oder versaut die Preise oder was auch immer. Wir wissen es aber auch das nicht. Fakt ist, in dem Moment, wo der Kunde nicht vor mir sitzt, habe ich keine Kontrolle mehr über die Dinge, die passieren.
Ja.
Ja? Der kann eine riesen Reklamation reinkommen und der Kunde ist gerade verärgert, während er dann deine E-Mail bekommt und hat mit diesem Hass auf diese Reklamation, weil er sich gerade über Mitarbeiter oder Kunde oder seinen Fehler ärgert, was auch immer, kein gutes Setting, um das aufzumachen. Der kann gerade private Probleme haben, ja, mit der Mama oder mit der Frau oder mit wem auch immer. Ja, ist ja wurscht. So. Haben wir alles nicht unter Kontrolle. Oder der Wettbewerb erzählt irgendwelche Geschichten, verspricht wieder, so wie du sagst, alles Mögliche. Und du sagst aber halt, hey, du mit deiner Erfahrung musst das ganze Detail machen. Also kein gutes Setting. Und dann noch ein Grund, warum es keinen Sinn macht, ein Angebot per E-Mail zu verschicken, ist, wenn du es modular aufbaust, also verschiedene Dienstleistungen quasi schachtelst sozusagen, also auf mehrere nimmst, machen wir keine Einzelpreise, ist auch nochmal wichtig, dann wirst du ja, weil du dir Gedanken machst, ja auch Dinge überlegen und sagst, hey, die machen wir, weil das macht ja Sinn, damit der Kunde das bekommt, was er halt sich erhofft. Nur vielleicht hat er das ja noch gar nicht auf dem Schirm. Also wenn es so komplex ist, dass du dir ja selber erstmal zu Hause Gedanken machen musst, dann würde ich mal davon ausgehen, dass du als Fachmann dir da Dinge überlegst, die der Kunde vielleicht als Laie vermeintlich, Halbwissender, nicht auf dem Schirm hat und auch nicht versteht, und das ist 0,0 böse gemeint, der gar nicht versteht, wenn du da hinschreibst, von mir aus auch in drei Dingen oder Sätzen, was das eigentlich für einen Einfluss auf seinen Erfolgsprozess hat. Das versteht er gar nicht. Und dementsprechend kann er dieser Tätigkeit, was für dich Zeitaufwand ist oder Technologie oder Know-how, ja gar keinen Wert bemessen, weil er gar nicht versteht, wie das auf das Erfolgsthema ein. Und das ist halt die Aufgabe, wo ich der Meinung bin, das musst du in einem persönlichen Gespräch, Klammer auf, Abstufung, Videogespräch, erst erklären, bevor du mich dann erst später, nachdem der Kunde diese ganzen Dinge verstanden hat, erst dann darf der Preis kommen.
Ja.
Und das kann ich bei einem PDF-Dokument oder was auch immer einfach nicht steuern.
Ja.
Ja. So. Und deswegen ist es so fatal, Angebote zu schicken, kannst du machen, wenn du jetzt natürlich irgendwie sagst, ich möchte, weiß ich nicht, eine Palette Kopierpapier verkaufen, von mir aus schick Angebote, wenn du der Meinung bist, schick Angebote, aber nicht bei komplexen Dienstleistungen, bei komplexen individuellen Lösungen. Und ich würde mal behaupten, dass mindestens 90% der Angebote oder der Verkäufe irgendwie eine gewisse Komplexität haben,
ja,
zumindest für den Kunden da ist. So.
Dann gibt's auch
Kopierpapier ist ja nicht gleich Kopierpapier. So.
Dann gibt es ja noch so Mythen, wie muss denn dann das Angebot aussehen? Ne? Also der Mythos, den ich am meisten eigentlich höre, ist diese Nummer MLXL und es wird sowieso immer das mittlere Angebot gekauft, weil Psychologie und diese ganze Tamtam. Ja, die Antwort überlasse ich dir.
Also erstens heißt das Ding mal die Strategie SMXL, da ist ganz bewusst eine Lücke drin, also
ja.
Das waren die Kleidergrößen, wo du rausgewachsen bist. Nein, Quatsch, war Spaß. So, also, aber von dem Kleidergrößen-Denken kommt das her, ja.
Ja.
Also S, M, dann fehlt das L und das XL. Heißt konkret jetzt mal in Zahlen beispielsweise, das S-Produkt kostet 2.500 Euro, das M-Produkt kostet 5.000 Euro und das XL-Produkt kostet eben nicht 7,5, sondern 10.000 Euro. Also da ist nicht der Sprung 2,5, sondern wieder 5.000. Das heißt, der Sprung wird größer, muss jetzt nicht exakt immer so sein, aber nur um eine Größenordnung hinter dieser SMXL-Strategie zu verstehen. Spannend ist, dass die Leute sich immer wieder auf Studien berufen, warum das natürlich funktioniert und dann noch die Argumentation, der Trend geht zur Mitte, logischerweise. Ja. Zumindest die es immer verwenden. Ich persönlich halte da nicht allzu viel von. Diese Erkenntnisse dazu sind halt Dinge, die im Einzelhandel super funktionieren, also Eigenmarkenspaghetti, Markenspaghetti, handgewickelt und handgestreichelt und was auch immer, Spaghetti, ja, so. Da funktioniert es, da ist die Komplexität für den Kunden auch nicht so hoch, ja. Genauso wie das Thema Billigsekt, normaler Sekt und oben drüber steht halt der Champagner. Dinge, die funktionieren. Ich glaube, es funktioniert halt auch bei so Theatertickets, wo du sagst, ich sitze ganz vorne, ich sitze ein bisschen weiter hinten, ich sitze noch weiter hinten, noch weiter hinten, noch weiter hinten. Da wird es dann vielleicht, dann funktioniert es sogar auch mit XS, SML, XL, da funktioniert alles. Warum? Weil die Komplexität für den Kunden, sie ist überschaubar. Ja? Das versteht man, wenn man einmal im Theater war. Ist es auch nicht gut, habe ich als Student meiner Oper gemacht, für 7 Euro habe ich einen Opernplatz bekommen. Das war letzte Reihe ganz oben mit meiner Frau. Es war bockwarm da oben, aber es war halt direkt unter dem Dach. Das war ja die Studentenpreise.
Vor den Stützpfeile, vor allem dann.
Ja, also genau,
um den Stützpfeile herum.
Egal. So, aber das ist, da funktionieren solche Dinge und da ist natürlich tendenziell auch ein Trend zur Mitte zu beobachten. Ja? Alles gut. Sagen sich, ganz vorne wollen wir nicht, mir zu teuer, ganz hinten wollen wir auch nicht, da sehen wir ja nichts. Also greift man tendenziell gerne zur Mitte. Im Einzelhandel geht natürlich auch viel aufgrund natürlich Inflation und Kaufkraft etc. pp. Natürlich auch noch mehr zum Beispiel in den S-Bereich runter, die Bückware. Auch alles okay, können wir nachvollziehen. Wenn ich jetzt aber komplizierte Dienstleistungen verkaufe, Beratungsleistung, vielleicht aber auch komplexe Produkte, funktioniert da genauso, dann würde ich einfach mal behaupten, der Kunde ist oft überfordert zu entscheiden, was ist denn jetzt der Unterschied? Und die Verkäufer oder die Selbstständigen und die Unternehmer, die ihr Zeug selber verkaufen, haben eine Herausforderung, es so trennscharf zu formulieren, dass der Kunde ganz klar die Unterschiede versteht und deswegen, wenn er verwirrt ist oder unsicher ist, trifft er nämlich keine Entscheidung. Und das ist das Schlimmste, was wir wollen. Sondern wir wollen ja, dass er eine Entscheidung trifft, natürlich idealerweise für uns. Aber Unklarheit oder Unsicherheit oder Verwirrtheit führt halt im Endeffekt zum Nichtkauf und ist ja total fatal.
So. Jetzt hätte ich gern von dir so ein bisschen Live-Coaching. Ne? Wir haben vor 3 Wochen über Manipulation gesprochen, letzte Woche über DISC. Dann haben wir auch schon darüber gesprochen, ich glaube vor 2 Wochen, dass Kunden generell mit falschen Vorstellungen in so Verkaufsgespräche kommen. Ne? Also die sind sich nicht in der Lage oder sind sich nicht bewusst, was das operativ bedeutet, beziehungsweise was überhaupt operativ möglich ist und dann natürlich operativ auch an den Preis geknüpft. Was ich immer sehr gerne mache, ist, ein MVP anzubieten, also ein Minimum Viable Product. Das ist so das niedrigste lauffähige Produkt oder Prozess oder System, mit dem der Kunde dann wachsen kann. Natürlich auch immer ganz klar herausgestellt, welchen Wert das hat für den Kunden, dass er das versteht. Und dann, ja, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht das Wort ankern benutzen, das ist es nämlich nicht. Aber er hat dann natürlich die Möglichkeit, modular diese Lösung zu erweitern.
Naja, er hat dann halt verstanden, oh, dieses Stück Torte oder dieses Pizzastück, das schmeckt mir und das bringt mir auch was, das taugt mir was. Erkennt dann auch daraus, dass du das, was du ihm versprochen hast, auch halten konntest. Erkennt so langsam erste Nutzen daraus.
Ja.
Dann kann er natürlich guten Gewissens dann auch weiter aufsteigen und sagen, oh, mach mir mal noch ein Stück oder noch ein zwei, mach mal eine Viertel oder mach mal eine halbe fertig, ja, so ungefähr. Ist ja auch, finde ich, total gut. Ist auch eine Frage ein bisschen des Persönlichkeitstyps, wer so einsteigen mag. Also jemand, der natürlich sehr sicherheitsaffin ist und sagt so, na, mal gucken. Oder weil dein Vertrauen, die Glaubwürdigkeit nicht so richtig gut aufgebaut hast, im Stichwort Beziehungsaufbau, Kompetenzaufbau, dann und der Kunde eher skeptisch ist, dann versucht er natürlich auch sein Risiko zu minimieren. Ja. Logischerweise, ja, würde ich auch machen.
Also im Prinzip ist das wie im Baumarkt, ne? Wer billig kauft, kauft zweimal und ich fahre mit dieser Strategie wirklich sehr, sehr gut und möchte aber dazu sagen und das ganz explizit, ich biete immer einen offenen Standard. Das heißt, der Kunde hat dann die Möglichkeit, nach diesem MVP auch mit jemand anders weiterzumachen. Und es gibt viele meiner Konkurrenten,
Mitbewunderer,
die das Gegenteil machen. Also die liefern eine Lösung und machen einen sogenannten Vendor-Lock-in. Das heißt, wenn du einmal eine Lösung hast, kommst du da auch nicht mehr raus. Jedenfalls nicht so einfach. Oder es wird halt
wieder eine komplett neue Lösung woanders kaufen.
Oder es wird deutlich teurer, das dann zu migrieren etc. Also so viel zum Thema ethischer Verkauf. Und ich kann nur sagen, also in puncto Kundenbindung, die Kunden honorieren das, wenn du so offen bist und auch wirklich hinter deiner Lösung stehst. Du bist davon ja überzeugt, sonst würdest du es ja nicht verkaufen. Und die honorieren das und bleiben auch bei dir und kaufen dann auch das nächste Modul.
Ja, aber das Vertrauen und die Kompetenz stärkt sich ja dann auch durch diese erste Beziehung. Die du im Verkaufsgespräch schon aufgebaut hast, festigt sich ja. Du findest natürlich mit der weiteren Zusammenarbeit auch genauer nochmal raus, wie tickt der Kunde, was macht er, was ist seine Wertewelt, wie trifft er Entscheidungen, was ist die Qualität und so weiter. Also es wird ja für dich auch immer einfacher, treffgenau zu sagen, was brauchst du und kannst besser abschätzen, wie läuft die Zusammenarbeit, wie gut ist die Zuarbeit. Wir haben ja drüber gesprochen, dass das Thema dann, wenn du Dinge quasi reingibst und verpflichtet wirst, dann muss der Kunde auch sich genauso committen und so weiter und so fort. Und das baut sich einfach auf. Ja? Das ist wie eine gute Beziehung. Ja? Ich meine, wenn du 10 Jahre eine gute, intakte Beziehung führst, oder wir sind ja schon über fast 22 Jahren, dann weißt du auch, wie der andere tickt, was da passiert, wann, ja. Wo kannst du. Das weißt du dann einfach. Ja? So. Ja,
es ist Vertrauen halt.
Genau.
Also das finde ich ja schon mal geil. Das
natürlich nach 2 Wochen noch nicht. Geht ja gar nicht.
Ja. Ja? Das finde ich ja schon mal geil, dass ich da von dir keinen Gegenwind bekommen habe. Ja? War ich mir nicht so ganz sicher. Also das heißt ja, dass das nicht so ganz verkehrt ist.
Jetzt gibt's aber weil es geht ja auch darum, das müssen wir ja auch nochmal sagen. Also erstens geht es ja auch immer darum, wenn ich jetzt gleich was Großes verkaufe, es führt meistens dazu, dass ich mich ja selber preislich reduziere, weil ich dann halt sage, ja, zu groß darf der Kuchen jetzt auch nicht sein, weil dann kauft er wahrscheinlich nicht, weil je größer der Abstand von null ist sozusagen, desto schwieriger wird es ja für den Kunden Ja zu sagen, weil der Widerstand größer wird. Und das heißt, du wirst sogar auf lange Sicht dir damit eigentlich schaden, weil wenn es eine gute Beziehung ist und der Kunde kauft Tortenstück für Tortenstück für Tortenstück, dann hast du 12 Mal ein Tortenstück verkauft, ist halt vielleicht das Doppelte von dem, was wenn du eine ganze Torte auf einmal verkaufst. Plus, du ja vielleicht auch irgendwann feststellen könntest, es darf ja auch sein, dass du sagst, ich mag mit dem Kunden gar nicht arbeiten, weil ich gebe da immer was rein, da haben wir ja auch drüber gesprochen, wie viel Klartext verträgt der Kunde, dass wir da gesagt haben, vielleicht setzt er einfach nichts um von dem. Du lieferst und lieferst und er setzt nichts um. Ja. Natürlich kannst du weiter hingehen und dir Schmerzensgeld abholen und sagen, ja, ich mache ja und der Kunde ist sein Problem. Aber das macht dich doch nicht glücklich. Und wenn du sowas feststellst, dann willst du doch die Option auch zu haben, hey, pass auf, ich habe dir jetzt 2 Stücken Torte verkauft. Du hast immer alles Mögliche versprochen, du machst nichts davon. Hey, das macht mich nicht glücklich. Dann kümmere ich mich lieber um einen anderen Kunden, dem ich wirklich weiterhelfen kann, der auch umsetzt, weil wenn jemand umsetzt, das ist das, was mir auch was macht und ich sehe, da passiert was. Das ist ja auch eine Option, wenn du das große Ding verkaufst.
Gut, also diese MVP-Nummer läuft dann in der Regel bei mir immer dann, wenn ich merke, okay, der Kunde hat ein Problem im Preis und er muss erstmal warm werden mit der Nummer. Aber dann, lieber Andreas, gibt es ja eine Sache, Strategie, also nicht...
Ganz kurz noch sagen, also wenn du ein Problem mit dem Preis hast, weil das ist das, oder du glaubst, dass der Kunde ein Problem mit dem Preis hat, aber ich finde diese MVP-Nummer, klingt halt auch, also ich weiß nicht, es spricht für mich nicht viel dagegen, es nicht zu machen. Wenn du sagst, das hilft dem Kunden schon mal, warum denn immer gleich das große, die große Nummer verkaufen? Es ist doch nicht partnerschaftlich. Also ich finde, auch wenn du weißt, und da dürfen wir, dann kannst du ihm ja die andere Option den Kunden entgegenstellen und sagen, gibt auch noch, kannst den Kuchen halt kaufen. Aber ich würde dir halt erstmal das Tortenstück anbieten.
Naja, das Coole beim MVP, also auch das, ich hatte vor meinem Urlaub hatte ich einen Kunden tatsächlich, der war nicht bereit, in den MVP zu investieren. Der war also wirklich, der hatte eine Preisvorstellung, die war jenseits von Guten Bösen, muss ich ganz einfach so sagen, es tut mir leid. Der wollte diesen MVP nicht kaufen, der hat den Wert dahinter nicht gesehen. Und das ist das Schöne an dem MVP, weil wenn du merkst, dass er den MVP nicht will, nicht kann oder was auch immer, dann ist das nicht dein Kunde.
Da kannst du dir die Frage stellen, was hab ich falsch gemacht, damit der Kunde den Wert nicht sehen kann? Oder aber, zweite Option, wenn du sagst, ich habe mich erst den Fehler bei mir gesucht und nicht gefunden, darf man sehr selbstkritisch sein, dann kann man natürlich sagen, okay, dann ist der Kunde vielleicht nicht bereit, die Wertigkeit zu bezahlen, dann muss man es halt auch einfach lassen. Ich kriege die Frage auch immer wieder, oh, wenn ich dann noch mehr Teilnehmer schicke, können wir es dann nicht günstiger im Seminar haben? Nee. So, weil...
Ja.
Teilnehmer bringen ja dann auch, wenn du 5 Teilnehmer steckst, statt einem hast du ja auf den 5-fachen Nutzen, dass sie es rausbringen und so weiter und so fort. Und wenn jemand da nicht bereit ist, zu bezahlen, dann soll er mir halt einen schicken und der eine soll halt vermeintlich die anderen 4 schulen. Das ist die Frage halt, was dabei rauskommt.
Ja, nee, also MVP finde ich ganz, ganz großartig, weil du natürlich auch die Chance bekommst, während des MVPs zu zeigen, was du drauf hast. Also in der Regel ist es dann meistens so, dass der Kunde dann sowieso überzeugt ist. Der will gar nicht mehr mit jemand anders arbeiten, weil er sieht, was du für ihn tust. Ja, und die ganzen Kollegen aus Usbekistan, ich sag's jetzt mal einfach so platt, die gucken halt irgendwie, dass sie das Ding über die Linie kriegen, ganz egal und ja.
Ja, aber ich meine, wir könnten jetzt ja aus dem zwischenmenschlichen Bereich, im Beziehungsbereich ja quasi das Bild aufmachen. Ich mag es jetzt nicht zu sehr ausführen, aber dem einen geht es halt nur darum, irgendwie mit allen Geschichten dieser Welt diese eine Nacht der Nächte hinzubekommen. Ja. Und bei den anderen geht es halt darum, quasi den Partnerin und den Partner fürs Leben zu finden. Ja. So. Und dann ist das Vorgehen vielleicht auch etwas anders. Und wie gesagt, dann sollte man natürlich die Versprechen, die man gibt, auch halten und die Performance halt auch bringen dann halt. Aber dann, wenn ich weiß, ich kann liefern, ja, dann kann ich doch auch langsam anfangen. Ich muss doch nur versuchen, alles in trockene Tücher so schnell wie möglich zu bringen, wenn ich weiß, wenn das Licht ausgeht, dann performe ich halt nicht, ja, um dieses Bild zu finden, ja.
Okay.
Magst du jetzt überstrapazieren? Ich glaube, das Kopfkino
ist angekommen. Komm, ja, okay, lass uns. Also MVP ist klar, Wert des MVPs haben wir durch. Aber wenn wir jetzt keinen MVP machen, dann gibt es eine Strategie, also nicht SMXL, sondern es gibt eine ganz besondere Strategie, die du auch immer in deinen Seminaren bewirbst. Das ist die Zwei-Angebots-Strategie. Und die ich sehr hilfreich finde. Ich interpretiere die für mich meistens so, dass ich dem Kunden, nachdem ich verstanden habe, dass er verstanden hat, wie viel Wert mein Service, meine Dienstleistung ist, ein Preismodell oder besser gesagt ein Angebot mache, das ich eigentlich nur durchs Preismodell unterscheide. Der kriegt im Prinzip das Gleiche, aber durch unterschiedliche Zahlungsmodelle, sage ich mal.
Also sprich Fixpreis versus Erfolgsbeteiligung, oder?
Ja, oder ein Retainer gegenüber Kontingent, was er abrufen kann. Also mehr Flexibilität oder
Okay.
Ja. Leistungsversprechen ist letztendlich das Gleiche, aber halt zwei verschiedene Zahlungsmodelle.
Die Idee hinter den zwei Angebote-Strategie ist, der Kunde hat die Wahl, weil der Kunde möchte gern entscheiden und im Endeffekt ist es egal, für was der Kunde sich entscheidet, ob er sich für Angebot A oder Angebot B entscheidet, er entscheidet sich für uns. Und ich habe dadurch natürlich, also A, erstmal direkt viel schneller eine Zusage für einen Abschluss. Wenn ich jetzt noch wieder rückblickend zur letzten Episode von uns ja auch das Thema Disk-Modell im Kopf habe und ich weiß, wen habe ich vor mir, den einen führe ich vielleicht eher zur sprachlich zu der besseren Lösung. Der will vielleicht die Torte zum Beispiel gleich am Anfang kaufen. Und der anderen Seite gibt es halt welche, die führe ich halt vielleicht bewusst zum MVP, wie du es jetzt nennst. Das muss ich halt spezifisch berücksichtigen. Das hat auch was damit zu tun, wie schnell treffen Leute Entscheidungen. Also da ist eine ganze Menge Magie drinne. Stichwort Angebote in Kombination mit dem Thema Persönlichkeitstypen. Da kann man jetzt eine Stunde oder mehrere Stunden drüber philosophieren und gerade halt wirklich mal individuell für jeden eine Lösung finden, weil die ist nicht pauschal. Es gibt verschiedenste Kombinationen, zwei Angebote zu erstellen. Du hast ein paar gerade genannt. Ich möchte etwas nennen, was für mich ein Beispiel ist, was ich leider auch in meiner Branche oder vielleicht in der Nachbarbranche Coaching so oft erlebe, weil sie irgendwie durch die gleichen Online-Kurse laufen, keine Ahnung. Was halt für mich keine Zwei-Angebote-Strategie ist. Wenn ich sage, hey, Coaching, weil die machen dann meistens noch in Kombination mit SMXL, da ist es dann halt, möchtest du gleich ein 3-Monats-Coaching, um dein Problem zu lösen, ein 6-Monats-Coaching oder ein 12-Monats-Coaching. Und dann ist die 12 Monate noch ein bisschen mit Rabatt versehen, das ist ja das nächste Verbrechen gleich damit einher. Aber da ist halt genau das Thema, warum muss ich sowas tun? Also nur eine zeitliche Differenzierung ist für mich keine Zwei-Angebote-Strategie, weil das ist einfach nur mehr Menge und wenn ich im Coaching, woher will ich denn wissen, dass ich 12 Monate für die Lösung brauche, ja? Oder 3 oder 6, also das ist doch Hanebüchen. Das ist für mich keine Zwei-Angebote-Strategie, 3 oder 6 Monate zu verkaufen oder halt SMXL 3, 6, 12, was irgendwie immer gemacht wird. Das bitte nicht unter zwei Angebote, sondern halt wirklich zu überlegen, wie du es gesagt hast, Retainer-Modell oder halt flexibel oder zu sagen, er macht einen Abruf oder es geht halt konkret nach einem Endergebnis. Da gibt es noch ein paar andere Stellschrauben, über die man reden kann, aber die eigentliche Magie liegt da drin. Der Kunde hat das letzte Wort, er entscheidet. Das kann man dann noch mit cleveren Abschlussfrage kombinieren und dann ist da halt richtig Musik drin und dann habe ich halt den Effekt, dass ich das entweder in diesem zweiten Gespräch, was du ja gesagt hast, diese Angebotsgeschichte, die du dann splittest vor der Präsentation der Lösung, dass du da dann auch den Abschluss bekommst und dann schickt man halt wiederum kein Angebot, sondern eine Auftragsbestätigung. Ja. Oder das funktioniert auch im ersten Gespräch. Ja. Wenn das erste Gespräch gut läuft, du verstehst, du kannst lösen, weil du vielleicht sagst, hey, den Anwendungsfall hatte ich schon mal so ähnlich, ich kann vielleicht auch 60% oder 50% wieder recyceln, dann kann ich das doch auch abschätzen. Warum auch? Weil ich ja gar nicht diesen Stundenaufwand verkaufen will, das wäre ja auch fahrlässig, dann wirst du ja immer günstiger mit jedem Mal, wo du es wiederholst oder wo du sagst, ich greife auf eine Lösung zurück, müsstest du ja jedes Mal weniger berechnen, sondern weil ich ja mit dem Kunden erarbeite, warum wir das machen, was es ihm bringt und ich will ja nur ein Stück von seinem Kuchen abhaben. Und wenn ich ihm helfe, aus Mehl, Wasser, Eiern, Butter und keine Ahnung was, Zucker irgendwie einen geilen Kuchen zusammenzurühren, dann ist der Kuchen halt viel mehr wert als die 5 Einzelzutaten.
Ja.
So. Und von diesem neuen Kuchen, was im besten Fall vielleicht sogar eine Torte ist, die noch teurer zu verkaufen ist, will ich doch nur einen Anteil haben.
Ja.
Ein Stückchen oder 2 Stückchen gehen an mich und die anderen 10 Stücken, die er dann verkauft, die gehen in seine Tasche. Und dann haben wir doch aus einem viel größeren Wert geschaffen, als wenn er jetzt sich da hinstellt und sagt, ich verkaufe Mehl, ich verkaufe Wasser, ich verkaufe Eier, ich verkaufe Butter und ich verkaufe Zucker. Und das ist das, um was es geht. Und dann muss ich halt wir vielleicht auch gar nicht zu viel Gedanken machen, zu sagen, oh, wie viel Zeitaufwand steckt denn da drin, weil der ist meistens viel weniger im Verhältnis zu dem, was ich als Wert verkaufen will. Und verkaufe halt einen Anteil des Wertes einfach nur.
Und hier hast du jetzt über geile Stichworte genannt, weil da waren wir ja auch sehr klar schon in einer Episode mit Stundenlohn, ne? Verkaufe nie über Stundenlohn. Jein. Also ja, im Prinzip hast du natürlich den Punkt. Mach das nicht. Es sei denn, und das passiert bei mir halt auch öfters, es kommt schon mal vor, dass du einen Kunde hast, der will partout über Stunden abrechnen. Dann will er aber eine Lösung, die ich schon mal so gebaut habe, also sagen wir jetzt einfach mal einen Prozess oder ein System, was ich zu 80% recyceln kann. Das heißt, ich weiß genau, ich kann genau abschätzen, wie viel Aufwand ist das für mich, ganz genau, und kann natürlich dann über den Stundenlohn, den er unbedingt abrechnen will, darüber auch ein bisschen, wie soll ich sagen, steuern.
Ja,
also weil das wäre eine Möglichkeit, eine Ausnahme tatsächlich nach Stunden abzurechnen, wenn du weißt, du schießt dir nicht ins Bein.
Ja, also kann man jetzt drüber streiten. Grundsätzlich erstmal, wenn es funktioniert, für dich ist super. Wie gesagt, du könntest ja natürlich auch den Wert ein Stück weit nur klein verkaufen. Das ist jetzt aber ein Philosophiestreit, das ist auch wurscht. Wichtig ist, und das ist das A und O, du musst erstmal, ich sag mal, lieber ein bisschen drin als ganz draußen. Ja. Und wenn dieses Stundenangebot dir am Anfang hilft, dass du überhaupt erstmal in die Zusammenarbeit kommst, ist super, weil du baust Vertrauen auf, Glaubwürdigkeit, alles, was wir heute schon mal erzählt haben. Du solltest dann halt nur wegkommen davon, weil wenn du jetzt sagst, ich gehe diesen Weg und der ist halt gefährlich, einen günstigen Stundensohn, regelst dann über die Zeit, weil ich ja nicht ganz alles neu erarbeiten muss, aber der Kunde trotzdem, ne, dann bleibt halt der Stundensatz halt günstig und den dann zu erhöhen später, ich sag jetzt mal fiktiv von 90 Euro auf 180, ist halt ein schwerer Schritt. Wenn ich jetzt aber halt diese...
Das stimmt.
Recycling-Lösung, in Anführungsstrichen sage, hey, pass auf, ich kann da was andocken, deswegen mache ich dir ein Angebot von, ich sage jetzt mal nur als Beispiel, von 1.000 Euro zum Kennenlernen, das erste Thema, dann habe ich ihn auch, habe aber keine Stundengeschichte thematisiert und ich bin weiterhin im lösungsorientierten, wertbasierten Richtig. Verkauf.
Und hier müssen wir abstrahieren, weil du kannst das ja jetzt wieder mit dem MVP koppeln.
Ja.
Und kannst dir über den Stundenlohn und über das Recycling eines Prozesses, Systems, Plattform, wie auch immer, diesen MVP wieder strukturieren. Dann bist du vom Stundensatz weg und hast die Flexibilität hinten raus.
Siehst du, kein schön. Stundensatz, keine schön Angebote schreiben.
Wieder was gelernt
heute. Ja, Herr Lütters, ich schicke dann die Rechnung.
Wir könnten öfters mal sprechen, habe ich das Gefühl, mein Lieber.
Ja, machen wir ja, aber ich schicke dir jetzt mal eine Rechnung für diese Therapieeinheit hier.
Ja, nee, komm, das wiegen wir auf mit der Altersdiskriminierung vom Anfang.
Ach komm, so hart war die da jetzt auch nicht. Ich habe dich doch gelobt für den immer Sport.
Ja, die Kleidung, die Kleidergrößen, aus denen ich rauswachse, ne?
Ja, du bist ja auch länger als ich.
Okay, ja? Egal jetzt.
So, also Haken dran. Wie gesagt, ich bin der Meinung, wir schicken nach wie vor keine Angebote, wir machen nach wie vor keinen Stundenlohn, wir machen keine Rabatte. Alles natürlich nur provokative Thesen meinerseits. Lieber Hörer, du darfst es entscheiden. Probier es aus, geh deinen Weg, auf jeden Fall maximale Erfolge. Mit deinen Kunden, vor allem mit den richtigen Kunden, auch du darfst entscheiden, mit wem du nicht zusammenarbeitest, auch ganz wichtig.
Gut.
Letztes Wort noch, Herr Lütters.
Ausführung. Schönen Tag noch.